Freunde, nach einer ungewohnt langen Pause von 5 Tagen ist der Frei-Raus-Podcast wieder da. Der Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christo Förster und ich möchte in der heutigen Folge über die Midsommernacht sprechen, die vor uns liegt. Ich habe aber auch eine interessante Gesprächspartnerin, Laura Valenta, die ganz viel draußen alleine unterwegs ist, alleine als Frau, darum soll es in unserem Gespräch unter anderem gehen, die draußen übernachtet, auf Gipfeln, in Wäldern, die aber auch mit dem Hund auf Abenteuertour ist. Außerdem verrät Laura uns, wie sie immer wieder Gleichgesinnte für ihre kleinen und großen Abenteuer findet. Als erstes aber zur Midsommernacht. Für mich ist das immer die Nacht vom 21. auf den 22. Juni. Wenn man da meteorologisch genau drauf guckt, kann das auch mal sein, dass das die Nacht vom 20. auf den 21. oder vom 22. auf den 23. ist, die kürzeste Nacht des Jahres, aber das ist mir zu kompliziert. Deswegen immer die Nacht vom 21. auf den 22. Juni, die Sommersonnenwende. In einigen Kulturen wird in dieser Nacht ein Sonnenwendfeuer entfacht. Und auch in den alten germanischen Kulten war das ja der Fall. Für mich ist die Midsommernacht immer wieder ein wunderbarer Anlass, eine Nacht draußen unter freiem Himmel zu verbringen. Vor 2 Jahren habe ich auf Facebook mal die Raus und Machen Midsommernacht ausgerufen. Und da haben am Ende über 100 Menschen nicht zusammen an einem Ort, sondern gleichzeitig in einer Nacht draußen geschlafen. Jeder da, wo er wollte. Und ich hatte kurz den Impuls, das in diesem Jahr auf ganz ähnliche Art und Weise zu tun und vielleicht die Frei-Raus-Midsommernacht auszurufen. Aber es gibt aktuell so viel Diskussionen um das Draußen-Übernachten, um das Wildzelten, um das Verhalten in Naturschutzgebieten, dass mir so ein bisschen die Lust an einer großen Aktion vergangen ist. Trotzdem bist du natürlich herzlich eingeladen, es genau wie ich zu tun und die Nacht vom 21. auf den 22. Juni, also die Nacht von Sonntag auf Montag, draußen zu verbringen. Ich werde das irgendwo in der Nähe von Hamburg tun. Wo genau, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass ich irgendwo in der Hängematte hängen werde. Und auch wenn das keine große offizielle Aktion wird, lasst mich gerne wissen, wie es euch ergeht in dieser Nacht, in der Midsommernacht 2020. Schickt mir Fotos, könnt ihr alles machen, über die Nummer, die ihr findet unter christoförster.com/frei-raus. Über die Nummer könnt ihr mir zum Beispiel WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Per E-Mail geht das natürlich auch an freiraus@christoförster.com. Wirklich wichtig ist aber in diesem Jahr noch viel mehr als sonst, weil einfach mehr Menschen da draußen vor der Tür unterwegs sind, dass wir uns respektvoll verhalten. Das heißt, nicht in Naturschutzgebieten einfach lagern oder übernachten, wo wir das explizit nicht dürfen. Kein Feuer anmachen momentan. Ein Lagerfeuer muss nicht sein. Ist immer schön, klar, aber keine Voraussetzung für eine gute Nacht unterm Sternenhimmel. Dann lasst uns nicht laut sein da draußen, also nicht rumgrölen, nicht rumschreien. Einfach still und gesittet genießen. Kein Müll hinterlassen, das brauche ich an dieser Stelle gar nicht erwähnen. Das sollte sowieso klar sein. Und wenn wir da draußen irgendwo ein großes Geschäft verrichten, dann sollten wir zusehen, dass wir das verbuddeln. Und zwar richtig. Midsommernacht 2020. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Nur stellt euch darauf ein, dass ihr möglicherweise nicht zu viel Schlaf bekommt. Es wird momentan natürlich sehr, sehr spät dunkel und dann wieder sehr früh hell. Die Sonne ist wahrscheinlich so um 4:30 schon wieder da, um 4 dämmert es langsam, dann fangen die Vögel an zu zwitschern und dann wird die Nachtruhe wahrscheinlich vorbei sein. Ist aber völlig wurscht, denn es geht ja um das Erlebnis, um das Draußensein. Ihr werdet so viel Sauerstoff tanken und noch lange von dieser Nacht erzählen, da bin ich mir 100%ig sicher. Jetzt aber zu Laura Valenta aus Einbeck bei Hannover. Laura Valenta, das mag sich anhören wie so eine italienische Schauspieler-Diva. Laura ist aber Studentin, arbeitet im elterlichen Betrieb, Valenta Zoo und Garten und bricht, wann immer es geht, zu kleinen und großen Abenteuern auf. Ich will von ihr wissen, wie das ist als junge Frau, wie sie das mit ihrem Hund macht und wie sie Gleichgesinnte findet, wo sie doch in ihrem Freundeskreis gar nicht so viele Abenteuerbegeisterte hat. Laura, ich freue mich sehr, dich heute hier zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist. Wie lange ist das her, dass wir uns gesehen haben? Das war im Wiesentgehege in Springe, genau. Wo du deinen Gewinn eingelöst hast. Du hast den Mikroabenteuer bzw. Raus und Machen Foto Award gewonnen im vergangenen Jahr mit einem ganz tollen Foto auch aus den Alpen. Und der Gewinn war dann, ja, ich komme vorbei und mache eine Lesung. Und das hast du kurzerhand in dieses Wiesentgehege bzw. in den Rentierbereich dort verlegt und wir haben einen wunderbaren Abend da verbracht und draußen gesessen am Feuer und mit ja, vielen netten Menschen ein bisschen über Mikroabenteuer uns ausgetauscht. Wie lange ist das her?
Genau, also der Foto Award war ja tatsächlich schon 2018, also dass ich das Foto eingereicht habe im Winter. Und dann habe ich, glaube ich, im Januar 2019 die Verkündung bekommen, dass ich da gewonnen habe. Habe mich auch wirklich sehr gefreut. Und dann tatsächlich stattgefunden hat das Ganze, glaube ich, im Mai letzten Jahres. Also da habe ich letztens auch nochmal bei Instagram hier in diesen Erinnerungen ein Foto gesehen davon. Also so lange ist es tatsächlich schon her.
Wahnsinn. Seitdem hat sich viel getan, vor allen Dingen auch jetzt gerade in der Außenwelt in den letzten Wochen natürlich. Ist schon erstaunlich. Wenn man mal zurückguckt, ein Jahr, was dann passiert ist seitdem, in welcher Situation man jetzt auf einmal so sitzt. Bist du momentan viel draußen unterwegs oder warst es auch in den letzten Wochen? Wie hast du so diese Zeit verbracht, diese Lockdown-Zeit?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, für mich war es gar nicht so viel anders. Also auf der Arbeit wurde es halt immer mehr, dadurch, dass die Leute natürlich online bestellen und ich bin ja nun gerade mal auch im Handel tätig und im E-Commerce und von daher hat sich von mir arbeitstechnisch gar nichts verändert. Muss man ja sagen, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich gewesen. Also man hat natürlich super, super viel zu tun gehabt. Andererseits konnte man natürlich froh sein, dass der Geschäftsbetrieb so weiterging wie vorher, beziehungsweise dass es eigentlich noch angewachsen ist. Und dadurch, dass ich ja auch den Hund habe, bin ich dann auch viel draußen gewesen. Und da ich meine Zeit sowieso super gern draußen verbringe und da ja dort keine wirklichen Einschränkungen gelten, außer halt, dass man sich nicht in großen Gruppen aufhält, was ich aber sowieso vorher halt nicht wirklich getan habe, weil ich viel halt entweder alleine unterwegs war mit dem Hund oder halt eben mit einem Freund oder einer Freundin, hat sich das gar nicht so anders angefühlt als sonst, was natürlich für mich super positiv ist, da die Zeit halt somit schon echt schnell rumgegangen ist. Also kaum zu glauben, dass es jetzt schon Monate her ist. Und ja, von daher, also Reisen habe ich natürlich ein bisschen eingeschränkt. Also ich habe mich mehr auf die Region konzentriert, habe hier aber auch nochmal wirklich ein paar schöne Flecken neu erkundet, wo ich vorher noch nicht war. Und habe jetzt ein paar kleinere Touren gemacht, also auch jetzt ganz spontan übers Pfingstwochenende war ich nochmal unterwegs gestern bei den Externsteinen in NRW. Auch ganz, ganz spontan zum Sonnenaufgang und dann eben das Wochenende davor in Bayern. Also das war jetzt so die erste größere Tour, die ich wieder gemacht habe und war mir auch tatsächlich nur durch Corona möglich, weil eben meine Vorlesungen von der Uni jetzt online stattfinden und ich einfach mein Notebook halt mitnehme und dann geht's los. Und da habe ich tatsächlich auch zwischen der einen Sonnenaufgang-Tour und der anderen Sonnenuntergang-Tour dann zwischendurch bei einem Freund mich schnell ins Notebook gesetzt und dann eben noch 6 Stunden mir die Vorlesung angehört, bevor es dann direkt weiterging.
Wie ist das an den Externsteinen? Das ist ja auch so ein Hotspot, der auch ein sehr mythischer Ort zum Sonnenaufgang. Jetzt an Pfingsten, war da was los? Also war es da voll? So stelle ich mir das zumindest vor, dass das wahrscheinlich schwierig ist, da wirklich auch Ruhe zu finden.
Ja, also tatsächlich ging es. Also wir sind schon um 3 Uhr losgefahren. Also ich hatte noch eine Freundin dabei und eben den Hund. Und wir sind dann schon gegen, ich glaube, kurz vor 5 war das angekommen. Und wir waren erst alleine und dann kam, ja, so gegen, ich glaube, 5:30 kam noch ein Pärchen dazu. Die waren aber auch mit ein bisschen Wanderausrüstung da und ganz umgänglich und auch ganz ruhig, sag ich mal. Also die haben da jetzt keinen Lärm gemacht oder so und die wollten auch einfach die Ruhe genießen. Und dann haben wir uns eben dort so eine Dreiviertelstunde aufgehalten und uns den Sonnenaufgang angeschaut. Also da kommt er quasi direkt von hinten so auf die Steine draufgeleuchtet, bis dann so die Spitzen anfangen, in so einem ganz hellen Licht eingehüllt zu werden. Das sah total toll aus. Und auch wenn das Wasser ein bisschen unruhig war, also da hatte man dann nicht so die schöne Spiegelung auf dem Wasser von den Steinen, aber es war trotzdem echt total schön und idyllisch. Und auch die ganzen Vögel haben schon angefangen zu zwitschern um 5:30 morgens. Und später kamen dann noch ein paar vereinzelte Radfahrer, aber dann erst so zwischen 6 und 7. Also wir sind dann auch nochmal zum Parkplatz gegangen und haben dann nochmal eine kleine Wanderung gedreht auf dem Rundweg, den man nun dann dort hat. Aber da war wirklich gar nichts los. Also da haben wir keine einzige Person gesehen. Da waren so ein paar Campervans auf dem Parkplatz, aber eigentlich gar keine Leute da.
Ja, das sind dann so die Randzeiten, die man ganz gut nutzen kann, glaube ich, ne? Weil die meisten ja auch gerade an einem Pfingstwochenende dann etwas später erst wach werden.
Genau, also deswegen mag ich es auch umso mehr, dann wirklich früh aufzustehen. Also ich bin wirklich kein Early Bird, also nicht im geringsten. Aber wenn ich halt mir solche Sachen vornehme, meistens auch wirklich nur einen Tag vorher oder so, dann motiviert das nochmal richtig, einfach aufzustehen, damit man halt solche Stunden oder Minuten auch einfach für sich hat, weil natürlich so gut wie keiner unterwegs ist.
Du bist ja auch Mitglied in der Mikroabenteuer-Community, der Gruppe auf Facebook, dieser geschlossenen Gruppe, wo sich viele, die ja diese Idee des Mikroabenteuers ganz spannend finden und da auch was machen, austauschen. Da habe ich einen Post von dir neulich gesehen, da warst du auch mit einer Freundin unterwegs und ja, hast eine ganz merkwürdige Begegnung gehabt. Du hast jemanden getroffen oder ihr habt jemanden getroffen, der euch gar nicht so viel zugetraut hat. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Magst du das nochmal erzählen, was da passiert ist?
Genau, richtig. Also ich bin mit einer Freundin unterwegs gewesen und tatsächlich habe ich die auch im weitesten Sinne nur durch Mikroabenteuer kennengelernt. Also ich war 2018, also wo ich auch das Foto tatsächlich eingesendet hatte zum Foto Award, da habe ich jemanden getroffen auf der Wanderung. Das war so der einzige Verrückte, der da mit mir diesen Weg gegangen ist, da zum Sonnenuntergang. Und es lag auch einen halben Meter Schnee und ich habe mich da auch total überschätzt, ehrlich gesagt. Der war dann zum Glück dort und kannte so ein bisschen den Weg und konnte mich da hochführen. Und dadurch, dass ich ihn kennengelernt habe, haben wir letztes Jahr jetzt nochmal zusammen eine Tour gemacht. Und auf dem Rückweg von dieser Tour, als ich dann wieder nach Hause gefahren bin, habe ich jemanden über eine Fahrgemeinschaft mitgenommen. Und die kommt aus Kassel. Und mit der habe ich mich dann während der Fahrt so gut angefreundet und jetzt spontan entschieden, als ich eben die Tour jetzt in den Alpen geplant habe, wollte ich sie eigentlich nur auf einen Kaffee einladen auf der Durchfahrt. Und dann hat sie gesagt, Mensch, sie ist so neidisch, sie würde auch gerne mal in die Berge. Und dann kamen wir ganz spontan einen Tag vorher auf die Idee, Mensch, komm doch einfach mit, ich frage nochmal meinen Kumpel, wo wir hinfahren, ob der was dagegen hätte. Und ja, dann hat sich das ganz kurzfristig ergeben. Ich habe sie dann eingesammelt und dann sind wir losgefahren. Und genau, haben wir uns eben mit dem Kumpel getroffen. Den habe ich tatsächlich auch über die Mikroabenteuergruppe direkt kennengelernt. Der hat auch mal auf ein Foto von mir reagiert. Und da ich sowieso super gern in den Bergen bin, haben wir dann einfach mal spontan beschlossen, uns zu treffen auf eine Wanderung. Und ja, mittlerweile haben wir schon ein paar Wanderungen zusammen unternommen. Und der hat dann eben gesagt, Mensch, Laura, ich habe gerade Urlaub, hast du nicht Lust, mal wieder irgendwie wandern zu gehen? Und ja, dann haben wir das spontan beschlossen. Ich habe dann die Freundin noch eingesammelt und dann ging es los. Dann sind, also wir sind, ich überlege gerade mal, ich glaube Donnerstag, genau Donnerstag sind wir losgefahren, wo der Feiertag war. Da hatte ich mir spontan den Freitag noch freigenommen. Also da kann man zum Glück auch sagen, ich arbeite im Familienbetrieb auf Teilzeitbasis wegen des Studiums auch eben, was ich am Wochenende mache und kann mir dann meine Zeit zum Glück ein bisschen frei einteilen, sodass ich dann, ich sag mal, von heute auf morgen sagen konnte, gut, ich nehme mir da noch ein paar Stunden frei. Bin aber unterwegs noch erreichbar, falls halt irgendwas ist. Also Notebook habe ich dann halt eben auch mitgenommen, noch ein paar Mails beantwortet zwischendurch. Aber ansonsten ist das zum Glück flexibel möglich. Und genau, dann sind wir runtergefahren und haben dann abends noch ein bisschen was gegessen und sind dann eben abends um, ja, ich glaube um 11 sind wir losgefahren und zu dem Spot, wo wir wandern wollten. Also wir sind zum Geigestein hochgewandert, zum Sonnenaufgang den ersten Tag und da dann auch tatsächlich mit meinem Kumpel noch zusammen. Und wir waren dann irgendwann, ich denke, um 1 Uhr sind wir losgewandert und waren dann so gegen 4:30 Uhr waren wir oben und haben dann da nochmal den Sonnenaufgang genossen. Da haben wir auch nur einen Mann getroffen, der damals oder der morgens auch direkt hochgekommen ist zum Sonnenaufgang, der halt in so einer Alm arbeitet und der kommt jeden Morgen da hoch, hat er uns erzählt. Also da war dann auch nichts seltsam. Wir waren halt zu dritt mit dem Hund und mit dem Kumpel, da war nichts Sonderbares dabei. Und den nächsten Tag habe ich dann mit ihr beschlossen, also von Samstag auf Sonntag, dass wir nochmal eine Sonnenaufgang-Tour machen, auch tatsächlich mit Übernachtung. Und da hatten wir dann dieses seltsame Erlebnis. Also da sind wir dann abends losgefahren und sind dann ja auch so gegen 21 Uhr bei dem Parkplatz gewesen, sind dann hochgewandert und dann war es irgendwann schon, ich glaube, 12 Uhr und es hat halt geregnet. Und wir waren mitten im Wald und wir haben tatsächlich da in dem Moment die falsche Abzweigung genommen und hatten auch kein Netz und so weiter, weil unsere Touren sind immer so ein bisschen spontan, beziehungsweise meine immer grundsätzlich. Und ja, dann habe ich irgendwann nochmal geschaut und dachte, oh Mist, jetzt haben wir die falsche Abzweigung genommen, wir müssen nochmal runtergehen. Und dann auf dem Weg runter haben wir irgendwann so ein komisches Licht von hinten wahrgenommen und sind dann stehen geblieben mit dem Hund an der Seite, weil man denkt ja auch erstmal so, okay, was ist das jetzt? So um 12 Uhr nachts im Wald bei Regen, wer kommt da jetzt? Und dann haben wir gesehen, okay, das ist ein Geländewagen, der uns da von hinten entgegenkommt. Und die fahren auch immer langsamer, als sie uns dann näher gesehen haben und hielten dann eben an. Und dann ging das Fenster runter und da war ein Herr drin, der sah ein bisschen aus wie ein Jäger, hatte noch seinen Hut auf und dann die Frau daneben. Und ich habe das als erstes gar nicht richtig wahrgenommen, was der von uns wollte, weil es halt auch geregnet hat und wir da jetzt mit nichts gerechnet hatten. Und der war dann eben ganz besorgt und hat dann auch so gefragt, ob wir schon volljährig seien und was dann zwei junge Damen so spät in der Nacht im Wald machen würden. Und vor allem bei Regen, das sei doch so gefährlich. Und wir haben ihm dann erklärt, dass wir halt eben auf die Benediktenwand hoch möchten. Da gibt es ja auch die Schutzhütte. Wir haben ihm erklärt, wir wissen, oder also wir waren noch nie dort, aber wir sind schon erfahrene Wanderer, also machen das nicht zum ersten Mal. Gerade auch ich war halt schon wirklich öfter auch über Nacht mal weg und wir hatten uns die Route halt rausgesucht und haben ihn nochmal gefragt, ob der Weg unten halt dann auch wirklich dahin führt. Das hat er uns dann bejaht. Aber er hat uns die ganze Zeit schon sehr, sehr merkwürdig angeschaut und uns wirklich mindestens 10 Minuten dort aufgehalten und wirklich gesagt, ja, ihr seht doch so aus, als hättet ihr gar nicht die Erfahrung und gar nicht das Equipment. Und ob er uns
sah ihr so aus? Also habt ihr denn vernünftiges Equipment dabei gehabt? Konntest du es nachvollziehen, diese Sorge?
Wir hatten Regenjacken dabei. Ich hatte auch Wanderschuhe an, logischerweise. Und halt auch Wanderausrüstung. Wir hatten beide Rucksäcke dabei. Meine Freundin, die dadurch, dass es so spontan für die war, hatte die halt so Trailschuhe an, also Trailwanderschuhe, die jetzt halt nicht hochgeschlossen waren. Und halt eine Leggings, die jetzt auch nicht unbedingt nach Outdoorhose aussah. Und dann hat er sich vielleicht deswegen Sorgen gemacht. Und ob er den Hund richtig wahrgenommen hat, weiß ich nicht. Ja, wir hatten dann auf jeden Fall auch die Kapuzen auf und dann noch das Regencape über den Rucksack gezogen. Also eigentlich sah es jetzt gar nicht so unprofessionell aus, würde ich mal behaupten. Und dann hat er uns halt gebeten, beziehungsweise mehrfach gefragt, ob er uns dann wieder mit runter in die Stadt nehmen soll, beziehungsweise darf, weil er halt das nicht verantworten könne, dass halt zwei Mädels dann irgendwie auf dem Berg verloren gehen oder noch verunglücken oder so. Also es hat jetzt wirklich nicht stark geregnet. Wir haben uns vorher wirklich nochmal im halben Stundentakt informiert, wie das dann mit dem Wetter sich entwickelt, weil morgens war halt noch Unwetter angesagt. Wir haben das dann aber im weiteren Verlauf des Tages beobachtet und haben dann herausgefunden, dass es halt relativ schwacher Regen bei mäßigem Wind wird und halt auch kein Sturm oder sowas und dass es eigentlich so gegen 2 Uhr nachts dann auch spätestens aufhören soll mit dem Regen. Deswegen haben wir es dann halt auch nur angetreten, weil ich hätte das jetzt auch definitiv nicht gemacht, gerade mit der Freundin, die jetzt auch nicht super erfahren ist. Dass ich dann sage, okay, gut, riskieren wir es und machen wir es einfach und im schlimmsten Fall kommen wir dann noch in einen Sturm rein oder so. Aber das hat man, wie gesagt, vorher geprüft und waren uns da auch sicher, dass wir das schaffen. Und ja, nach irgendwann so 10, 15 Minuten hat er dann irgendwann schweren Herzens locker gelassen und ist weitergefahren und dann konnten wir auch weitergehen tatsächlich und haben dann auch den richtigen Weg noch hochgefunden.
Ja, das kann man ihm ja jetzt erstmal gar nicht so richtig verübeln, denn grundsätzlich ist es ja schön, dass sich da jemand sorgt und dass da einer nochmal nachfragt, was machen denn da zwei Frauen im Wald, ob es jetzt Frauen oder Männer sind, ist ja erstmal völlig wurscht, so würde ich jetzt sagen. Aber wie hat sich's für dich angefühlt? Hat sich's für dich so angefühlt, als wäre es wurscht oder dass da doch vielleicht so ein bisschen ein paar Vorbehalte gegen, über den Frauen oder den Mädels, die dann da eben hochlaufen sind? Meinst du, bei zwei Männern hätte er ähnlich reagiert?
Genau, also wie du am Anfang gesagt hast, einerseits fand ich es toll, dass er sich sorgt. Also das ist ja schon mal positiv, wenn jemand auf einen zukommt, hey, seid ihr euch da wirklich sicher und ich kann euch wieder mit runternehmen. Also das haben wir dann schon eigentlich positiv aufgefasst. Aber im Endeffekt kamen wir auch irgendwie gleich so auf das Gespräch, Mensch, wenn wir jetzt Männer gewesen wären, ich glaube, der hätte uns nicht angesprochen, weil ich sag mal so zwei starke Kerle im Wald, die irgendwie auch vielleicht super erfahren aussehen, da haben wir irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass er da angehalten hätte oder dass sich da groß jemand gekümmert hätte. Und nur weil wir jetzt halt junge Frauen sind, heißt es ja nicht, dass wir irgendwie keine Ahnung haben von dem, was wir da tun oder dass wir keine Ausdauer haben und da dann letztendlich nicht hochkommen oder auch, dass uns so ein bisschen Regen was ausmacht. Also ich finde, das ist schon leider oft nochmal so ein bisschen, dass man als alleinreisende Frau oder jetzt auch in einer kleinen Gruppe, dass man da unterschätzt wird und leider auch zum Teil nicht so gut behandelt wird. Also ich habe jetzt zum Glück in der Natur sonst echt eine gute Erfahrung gemacht. Also ich habe auch, als ich viel alleine unterwegs war, beziehungsweise nur mit dem Hund, habe ich auch Leute getroffen oder einzelne Wanderer, die mir dann viel Zuspruch gegeben haben. Mensch, super, dass du das machst und es ist ja irre, dass du dich draußen die Erfahrung machst. Habe tatsächlich aber ansonsten eher so in Städten, also als ich damals auch viel mit der Bahn noch gereist bin mit dem Hund, da habe ich dann tatsächlich schon sehr, sehr gruselige Erfahrungen gemacht als alleinreisende Frau. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich nicht so ganz mikroabenteuerkonform meine Reisen antrete. Also ich fahre tatsächlich mit dem Auto anstatt mit der Bahn. Das beruht aber so ein bisschen auf diesen sehr, sehr negativen Erfahrungen und auch zum Schutz von meinem Hund. Möchte ich dann wirklich ehrlicherweise auch nicht wirklich mehr mit der Bahn reisen. Gerade so größere Bahnhöfe, die man dann eventuell ansteuern muss, Da habe ich schon ja, sehr schockierende Erfahrungen gemacht und meide das halt deswegen so ein bisschen, auch gerade halt, weil ich eine Frau bin und weil auch ich meinen Hund schützen möchte.
Was waren das? Magst du darüber sprechen? Was waren das für Erfahrungen? Vielleicht mal so ein, zwei Beispiele. Also sind das dann blöde Sprüche, die du dir anhören musst? Oder gegen deinen Hund? Oder was ist dir da begegnet?
Nein, also ich kann es gerne ein bisschen erklären. Also einmal bin ich mit dem Hund gereist an die Nordsee. Und da haben wir dann tatsächlich den Zug genommen. Also ich musste ihm ja auch ein Kinderticket kaufen tatsächlich, weil Hunde ja nicht kostenlos mit der Bahn reisen dürfen. Also erstmal nicht so schlimm, wobei natürlich der Kostenfaktor auch immer so ein bisschen noch eine Rolle spielt. Aber dann haben wir halt eben in Hannover am Hauptbahnhof einen Zwischenstopp gemacht. Das war, ich meine, auch ein Sonntag ganz früh. Also ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern jetzt mehr mit der Zeit. Das ist schon sehr lange her. Ich glaube, das ist bestimmt schon 5 Jahre her. Auf jeden Fall hatten wir eine relativ lange Aufenthaltsdauer am Gleis. Und dann dachte ich, Mensch, ich lasse den Hund sich noch mal ein bisschen bewegen und gehe mal Richtung Opernplatz, dass er dann noch mal seine Geschäfte erledigen kann und sich ein bisschen bewegen kann. Und da ist dann tatsächlich so ein Drogenkonflikt gewesen. Also da waren wahrscheinlich noch die ersten Betrunkenen aus der Vornacht unterwegs. Und da hat man wirklich mitbekommen, dass sie sich über womöglich Drogen halt gestritten haben. Und die kamen mir dann auch immer näher. Und da hatte ich dann wirklich ein bisschen Angst um den Hund, dass ich da irgendwie verwickelt werde. Und bin dann wieder ein Stück Richtung Bahnhof gegangen. Also ich war auch gar nicht weit weg und habe mich dann da auf eine Bank gesetzt. Und dann kam so ein Herr in einem ganz langen schwarzen Mantel und blieb dann bei mir stehen und meinte was von wegen so, ja, du hast aber einen ganz schönen Hund da. Und hat mich dann so ein bisschen ja belästigt, sage ich mal, und ganz schräg angeguckt. Und für den Hund fand ich es natürlich auch nicht so ganz sicher, weil ich nicht gewusst habe, was macht der Typ jetzt. Und ja, dann bin ich wieder Richtung Bahnhof gegangen und bin dann auf dem Gleis einfach hin und her gegangen, so ein bisschen, dass mir nicht zu kalt ist, und habe dort gewartet, weil ich mich da dann irgendwie sicherer gefühlt habe als ein bisschen weiter vom Bahnhof weg. Und das fand ich natürlich schon relativ schockierend. Und es ist zum Glück nichts passiert, aber man fühlt sich schon sehr, sehr unsicher, gerade als Frau und für den Hund, weil man nicht weiß, wie reagiert er auf solche Menschen. Nicht, dass der Hund noch beißt oder irgendwas im schlimmsten Fall. Und dann hat man da mit der Person noch einen Stress, einen Riesenstress, oder kommt dann wirklich in eine Notsituation. Ich will das jetzt auch nicht verteufeln oder da jemanden Angst machen, aber für mich waren das halt so die Momente und Erfahrungen, wo ich mich ziemlich unsicher fühle, beziehungsweise einfach im Auto wesentlich sicherer. Ja, das
sind und so in der Natur dann wieder sicherer. Ne? Denn richtig. Trotzdem bist du ja dann eine Frau, die sagt, ich will trotzdem da raus, ich gehe da draußen übernachten, ich lege mich alleine irgendwo in den Wald oder in die Berge. Das ist ja nicht unbedingt eine logische Konsequenz aus den Erfahrungen, die du da gemacht hast. Dann zu sagen, ja, pass auf, ich lasse mir das aber nicht nehmen. Was tust du, um dir da trotzdem ein gutes Gefühl zu geben? Weißt du einfach, dass in der Natur, je weiter weg von den Menschen, desto weniger passiert? Oder was kannst du noch tun? Du hast gesagt, du fährst mit dem Auto. Und es klang auch schon so ein bisschen durch, du suchst dir dann immer Partner auch, mit denen du unterwegs bist, oder?
Teils richtig, genau. Also ich bin auch viel allein unterwegs tatsächlich. Also letztes Jahr habe ich eine 5-tägige Tour durch die Dolomiten gemacht und also hat mit Süddeutschland angefangen und dann noch 3 Tage Dolomiten angehängt und einen Tag dann auf dem Rückweg nach Österreich. Und das habe ich tatsächlich komplett alleine mit Hund gemacht. Also ich habe 2 Tage unter freiem Himmel geschlafen. Ein Zelt besitze ich tatsächlich auch gar nicht. Und dann die restlichen Nächte habe ich dann im Auto verbracht. Für mich ist das Auto einfach nochmal, beziehungsweise auch für den Hund nochmal so ein Rückzugsort, also an den ich dann wirklich spätestens so nach, ich sag mal, 48 Stunden auch gerne mal zurückkehre. Erstens, um die Vorräte auszutauschen, und zweitens, ich sag mal, falls jetzt wirklich sich keine andere Schlafmöglichkeit ergibt oder wenn das Wetter plötzlich umschlägt. Das hatte ich dann in den Dolomiten. Also da hat es dann am dritten Tag angefangen zu stürmen nachts, und das war mir dann wirklich zu heikel. Und ich hatte die Nacht am Vortag hatte ich tatsächlich auf, ich glaube, 2500 Metern Höhe verbracht und war dann wirklich glücklich, dass kein Sturm aufgetaucht ist. Und die nächste Nacht wollte ich eigentlich woanders auch auf dem Berg schlafen. Das wären auch so knapp 2800, 900 Meter gewesen. Aber da sollte es dann wirklich regnen und stürmen, und da habe ich mich fürs Auto entschieden. Ja, das ist dann so, dass ich mich schon wirklich sicher fühle, weil ich sag mal, zu den Zeiten, die ich wandere oder auch an den Orten. Also ich suche mir auch manchmal einfach bewusst keine Hotspots aus, sondern gucke auf Google Maps, okay, wo ist ein Gipfel, wo ist ein See oder irgendwas Schönes, und gehe dann dahin und suche mir einen abgelegenen Parkplatz und wandere einfach drauf los. Und meistens treffe ich wirklich kaum Leute, oder die ich treffe, die sind super nett. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die halt auch in der Natur unterwegs sind, so Gleichgesinnte, dass die total offen und freundlich sind. Also ich habe zum Beispiel für meinen Hund habe ich so einen Rucksack, wo er seine Vorräte halt selber auch tragen kann, falls halt bei mir kein Platz mehr ist. Und als ich dann da auch den ersten Tag losgelaufen bin, das war am Herzogstand in Bayern, da habe ich so viele Leute getroffen, die total freundlich waren, also auf dem Rückweg, als dann der Tag schon eingebrochen ist. Also in der Nacht habe ich natürlich nicht so viele getroffen, aber die haben mir dann auch echt Zuspruch gegeben. Mensch, ach, der Hund ist ja süß, der trägt ja sogar sein eigenes Gepäck und da habe ich absolut keine Angst. Also da kann ich auch anderen Mädchen oder Frauen auch echt nur Mut machen, dass gerade solche Touren draußen, dass da wirklich keine Gefahr lauert. Also da habe ich wirklich ja in der Stadt mehr Angst, sage ich mal, oder generell eher so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Ich will jetzt nicht sagen Angst, aber mulmiges Gefühl im Bauch, als wenn ich jetzt in die Natur gehe. Und da fühle ich mich wirklich total sicher. Jetzt in der letzten Zeit, gerade dadurch auch, dass die Wolfsrudel wieder größer werden, habe ich natürlich manchmal so ein bisschen Bedenken, okay, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich mal einem Wolfsrudel oder auch einem einzelnen Wolf begegne, was macht der Hund dann oder so? Aber ansonsten so, ich sag mal, Angst vor irgendwelchen komischen Menschen, die einem da was Böses wollen oder so, habe ich absolut gar nicht. Also da habe ich echt nur gute Erfahrungen gemacht und kann da auch nur jede junge Dame ermutigen, sich auch mehr rauszutrauen und gerade auch Verwanderung auch in der Nacht keine Angst zu haben. Also ich bin wahrscheinlich schon mehr nachts gewandert als am Tage. Dann einfach die Kopflampe aufgesetzt und los geht's. Und die Wahrnehmung, die man dann auch hat, also gerade wenn es halt ruhig ist, ist auch echt eine ganz beeindruckende. Also man hat so viele, ich sag mal, Geräusche oder Eindrücke, die man da aufsaugt mit allen Sinnen, die man halt so, wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, nicht hat. Also deswegen bevorzuge ich es tatsächlich wirklich alleine mit dem Hund oder nur so mit maximal zwei anderen Personen. Und so große Gruppen, das mag ich auch einfach nicht so gerne, weil der Trubel dann so groß ist. Also ab und zu ist es okay, aber so im Allgemeinen mag ich das wirklich sehr gerne, wenn es eher ruhiger ist und stiller, dass man wirklich die ganzen Eindrücke der Natur noch besser wahrnehmen kann.
Wie machst du das mit dem Hund in der Nacht, wenn du da irgendwo auf dem Gipfel übernachtest oder wo auch immer? Wie schläft der denn? Hat er auch da so eine kleine Isomatte, auf der er mitliegt oder ein Deckchen? Wie funktioniert das?
Ja, also da mag man glauben, dass ich wahrscheinlich einen riesen Bollerwagen mitnehme und für den Hund alles Mögliche mitnehme, aber es ist tatsächlich gar nicht so. Also ich habe manchmal eine Decke dabei, wo er sich drauflegen kann. Also es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wo ich jetzt unterwegs bin. Man mag vielleicht auch denken, dass es total aufwendig ist, sich darauf vorzubereiten, mit dem Hund loszuziehen. Tatsächlich machen wir das alles relativ spontan. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich so einen tollen Hund habe. Also wir sind wirklich ein eingespieltes Team. Und der, also ich sag mal, solange ich da bin, braucht er wirklich nicht viel. Also als es jetzt zum Beispiel ein bisschen kühler war in den Dolomiten, auf den 2500, 600 Höhenmetern, da hat er sich so ein bisschen mit auf meinen Schlafsack gekuschelt. Da habe ich mich auch so ein bisschen auf das nötigste Gepäck konzentriert, weil das wirklich eine sehr lange Tour war. Also da war eine Strecke so um die 30 Kilometer. Da habe ich wirklich Strecken zurückgelegt. Da war ich froh, dass ich dann wirklich minimales Gepäck dabei hatte. Ja, dann hatte er quasi sein kleines Deckchen und meinen Schlafsack und hat sich dann da ein bisschen mit draufgelegt. Und gerade jetzt so ganz im Freien ist er auch noch ein bisschen unsicher. Also wenn ich jetzt wirklich gar keine Überdachung oder so in der Nähe habe, dann bewegt er sich nachts auch viel. Und dann würde sich das auch nicht wirklich lohnen, da jetzt noch irgendwie ein Körbchen oder sowas hinzustellen, weil er sowieso ab und zu mal einfach so ein bisschen wandert und auch die Umgebung erkundet. Ja, also er liegt sonst auch wirklich gerne mal auf härteren und kühleren Böden, gerade wenn es warm ist. Und er hat da dann auch nicht so die Ansprüche. Und wie gesagt, zur Not kommt er halt so ein bisschen mit in den Schlafsack reingekrabbelt oder legt sich ein Stück drauf und dann passt das auch sehr gut.
Und du hast hundertprozentig immer gute Leckerlis dabei, denn das können wir an dieser Stelle ruhig sagen. Der Familienbetrieb, von dem du gesprochen hast, der hat was mit Tiernahrung zu tun, oder?
Genau, richtig. Also ich packe mir dann immer ein paar Beutel mit Futter ab, die ich dann mitnehme. Also die trägt er auch in seinem eigenen Rucksack mit, wenn wir dann wirklich eine Übernachtungstour machen. Und natürlich so ein paar Hundekekse habe ich dann auch dabei, wobei ich wirklich froh bin, dass er kein verfressener Hund ist. Also der kommt auch gerne mit, ohne dass ich ihn jetzt irgendwie bestechen muss. Und der ist wirklich für jede Tour zu haben. Also ich setze ihn in mein Auto rein und der weiß nicht, wohin es geht. Der weiß nicht, wie lange wir fahren. Der sitzt da aber und freut sich und lächelt mich an und freut sich dann, wenn er rumlaufen darf und ist dann auch gerne mit dabei. Und da, wo ich hingehe, da schläft er halt dann auch mit. Und das ist echt super. Also da sind wir wirklich so ein eingespieltes Team und es macht total Spaß, mit ihm dann unterwegs zu sein.
Hast du noch einen Tipp, wie man an andere Gleichgesinnte kommt? Wir haben die Mikroabenteuer-Community, diese Gruppe auf Facebook angesprochen, wo du auch jemanden gefunden hast, mit dem du nun schon mal unterwegs warst. Das freut mich natürlich immer besonders, wenn dann tatsächlich das so vom Virtuellen in die reale Welt rüberschwappt und sich Menschen wirklich verabreden. Gibt es sonst noch Tipps? Wie ist es in deinem Freundeskreis? Gibt es da auch Outdoor-Begeisterte, Abenteuerlustige?
Also im Freundeskreis ehrlicherweise weniger, muss ich sagen, leider. Deswegen bin ich so ein bisschen auch auf den Trip gekommen, halt viele Sachen auch alleine zu machen, weil viele haben ja wirklich Angst, irgendwie alleine rauszugehen. Also sei es jetzt als Mann oder als Frau, die sagen, nee, ist mir irgendwie zu unsicher oder ist mir zu langweilig, ich habe keinen zum Reden, ich mache das dann nicht. Und dadurch, dass eben halt in meinem Freundeskreis wirklich nur sehr wenige das sehr gerne machen, dachte ich mir, okay, warum sollte ich jetzt irgendwie ewig warten, bis ich mal irgendwie wen finde, der sowas mit mir macht oder dass ich dann vielleicht ganz drauf verzichte und mich irgendwann ärgere in 10 Jahren. Ach Mensch, ich hätte so viele tolle Touren machen können, aber es ist halt keiner mit mir mitgekommen und dann habe ich mich halt aufs Sofa gesetzt und gesagt, nee, mache ich nicht. Und ja, da kam dann so ein bisschen, sag mal, auch der Mut und die Motivation, einfach rauszugehen alleine, was zu machen, was ja auch perfekt zu deinem Motto passt und zum Mikroabenteuer passt. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich auf den Abenteuern viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt sehr eng befreundet bin. Also die habe ich wirklich fast alle auf diesen Touren kennengelernt. Die kann ich schon nicht mehr alle an einer Hand abzählen. Also die sind auch wirklich so über Deutschland verteilt, leben die, oder sind zum Teil im Ausland. Und mit denen habe ich regelmäßigen Kontakt. Also natürlich mit manchen mehr, mit manchen weniger. Aber wir wissen, gut, wenn man mal wieder in der Nähe eine Tour startet, dann sieht man sich auf jeden Fall, wenn es passt. Ich kann nur sagen, einfach rausgehen und machen, auch wenn es alleine ist. Da lernt man wirklich die tollsten Leute kennen. Und ich habe für mich halt so eine kleine goldene Regel auch gemacht, wenn ich wirklich solche Touren mache mit dem Auto, dann wenigstens als Kompromiss eigentlich immer eine Fahrgemeinschaft aufzumachen, beziehungsweise eine Anfrage oder ein Angebot quasi ins Internet zu stellen, dass man halt jemanden mitnimmt. Und auch jetzt, also in Corona natürlich ein bisschen eingeschränkt, da ich auch nicht so viele Touren gemacht habe. Für mich ist das immer so ein Kompromiss, einfach nochmal ein bisschen fürs Gewissen, sage ich mal, weil man jetzt nicht die Bahn genommen hat und dass man den Leuten nochmal was Gutes tut. Also da finde ich, ist auch eine ganz tolle Gelegenheit, tolle Leute kennenzulernen. Und ich bin wirklich ganz froh, dass ich schon an manchen oder von manchen Abenteuern zurück nach Hause oder umgekehrt Leute mitgenommen habe, mit denen sich so tolle Gespräche im Auto ergeben haben und mit denen man jetzt tatsächlich noch Kontakt hat und auch die nächste Tour mal zusammen macht. Und genau, da ergeben sich tolle Sachen. Oder eben auch, wenn man mitten auf dem Berg steht und da ist die Welt auch so klein. Also zum Beispiel am Herzogstand habe ich jemanden getroffen, der kam ursprünglich aus meiner Heimat, mehr oder weniger, aus Hannover. Und dann hat man auch gesagt, Mensch, die Welt ist ja so klein, und hat sich auch gut unterhalten und ist auch noch ein bisschen in Kontakt. Und das nächste Abenteuer, was man dann zusammen mal macht, kommt bestimmt. Und also ich kann nur dazu aufrufen und motivieren, einfach solche Dinge zu tun und auch nicht die Scheu zu haben, die Leute mal anzusprechen oder einfach auch mal sich auszutauschen. Ja, was machst du denn gerade oder was hast du noch vor? Und oftmals ergibt sich dann halt sowas Tolles und man kann da wirklich einfach wirklich tolle Leute kennenlernen und dann die nächsten Touren zusammen machen und vielleicht ergibt sich dann da wieder was Neues. Also das ist so eine Verkettung von Zufällen, die dann zu ganz tollen Sachen führt.
Was hast du noch vor in diesem Jahr? Oder wird das alles spontan entschieden?
Ja, also ich habe eigentlich Urlaub eingereicht für August. Ob ich den nehme, steht noch offen. weil ich, glaube ich, jetzt einfach tatsächlich warte, wie sich die ganze Situation entwickelt. Also ich werde mit Sicherheit noch ein paar Bergtouren machen. Die entscheide ich aber meistens auch immer so maximal eine Woche im Voraus. Also meistens sogar nur ein paar Tage im Voraus, wenn sich das Wetter gut entwickelt oder wenn man spontan doch mehr Zeit hat, noch was zu unternehmen. Und ansonsten, ich habe Freunde in England, da würde ich gerne noch mal hin, aber die Situation lässt es momentan nicht zu. Deswegen lasse ich mir das alles noch so ein bisschen flexibel offen, ob ich dann dort hinfahre, wie lange man dann da bleiben muss, weil die eventuell auch die Quarantäneregelung noch einführen und dann in Kraft tritt. Deswegen, da muss ich schauen, ob es klappt, dorthin zu kommen. Da würde ich mir dann die Zeit natürlich blocken. Und ansonsten aber mit Sicherheit ganz viele spontane Abenteuer, bestimmt nochmal in den Bergen oder auch hier in der Heimat, vielleicht nochmal ins Elbsandsteingebirge. Also da gibt es ja wirklich viele tolle Flecken, wo man hin kann, oder auch wirklich einfach im Wald vor der Haustür. Also da bin ich sowieso meistens jeden Tag.
Da wünsche ich dir eine super Zeit, ganz viele tolle Momente. Und ich bin mir sicher, du bringst ein paar schöne Fotos mit. Schick doch mal wieder eins rüber.
Genau, die poste ich da auf jeden Fall wieder in die Gruppe.
Ja, die Mikroabenteuer-Community, die haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt in diesem Gespräch, sind mittlerweile über 7500 Mitglieder drin und du findest die auf Facebook unter facebook.com/groups/mikroabenteuer. Den Link tue ich aber auch nochmal in den wöchentlichen Newsletter zu diesem Podcast, der immer Freitagabend erscheint. Abonnieren kannst du den unter christoförster.com/freiraus. Wenn du der Facebook-Gruppe beitreten willst, musst du da kurz eine Anfrage stellen und dann schalte ich dich frei. Und bevor wir jetzt ins Wochenende und in Richtung Mittsommernacht gehen, kommen hier noch zwei Buchtipps. Einmal gibt es ein ganz wunderbares Buch von Andreas Kieling. Andreas Kieling ist ein ganz bekannter deutscher Natur- und Tierdokumentarfilmer. Er ist fast immer mit seiner Hündin Cleo unterwegs. Und auch für das Buch, das ich dir heute empfehlen möchte, war er das. Das Buch heißt Durch Deutschland wandern, auf der Suche nach wilden Tieren und ist gerade im Oktober vergangenen Jahres nochmal in einer aktualisierten, erweiterten Ausgabe erschienen. Dann gibt's noch, auch zum Thema Wandern mit Hunden, aber ganz, ganz vielen weiteren Themen auch drin, ein neues Buch, das heißt Waldwandern, ist geschrieben von Manuel Labig. Und Manuel hat auch eine Wanderung gemacht, 40 Tage lang einmal quer durch Deutschland mit seinem Hund. Hat nur draußen geschlafen, nicht mal ein Zelt, nicht mal eine Hängematte, keine Isomatte dabei gehabt, sondern hat sich survivalmäßig durchgeschlagen. Und das Buch ist neben einer Wandererzählung auch so ein kleiner Survivalführer mit ganz, ganz vielen praktischen Tipps, wie man so ein Lager baut, auf was man achten muss, wie man sich durchschlägt in der Natur. Waldwandern von Manuel Labig. So, und ich muss jetzt langsam mal aufhören zu labern, denn ich habe heute und gestern jeweils 8 Stunden lang das Mikroabenteuerbuch, mein erstes Mikroabenteuerbuch, als Hörbuch eingesprochen. Das wird irgendwann in naher Zukunft auch noch erscheinen. Wir haben es erfolgreich geschafft. Es war echt harte Arbeit. Es ist so unglaublich anstrengend, da zu sitzen und nur zu lesen, den ganzen Tag und bei jedem Fehler, bei jedem Verhaspler, den Satz nochmal neu anzufangen. Aber es ist im Kasten und es wird irgendwann demnächst kommen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns wieder. Nächste Woche Donnerstag, vielleicht auch irgendwann zwischendurch, vielleicht kommt ja so eine Zwischendurch-Folge nochmal, ich weiß das nicht genau. Aber spätestens nächsten Donnerstag an dieser Stelle gibt es eine neue, große Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin, mach's gut.